Radio SRF.
7 Uhr, guten Morgen. In Griechenland müssen tausende Lehrer, Polizisten und Verwaltungsangestellte einen neuen Job suchen. Für die Entlassungen, die das Parlament gebilligt hat, gibt es weiteres Geld von der Troika. Dann reden wir über einen Prozess in Russland gegen einen Regierungskritiker und über die Feiern in Südafrika zu Mandelas 95. Geburtstag heute. Das Wetter sonnig bei 26 Grad, vor allem in den Bergen kann es gewittern. Im Studio Barbara Peter. Das griechische Parlament hat in der Nacht ein umstrittenes neues Sparpaket verabschiedet. Dieses sieht die Entlassung von etwa 15.000 Staatsangestellten vor. Damit hat sich die Koalition von Ministerpräsident Samaras im Parlament knapp durchgesetzt und Griechenland erhält weitere Finanzhilfen. Ich habe die Journalistin Corinna Jessen in Athen gefragt, welche Staatsangestellten müssen denn nun konkret um ihren Job bangen?
Es geht vor allem um die sogenannte Gemeindepolizei und generell um Angestellte der Gemeinden, der Stadtverwaltung. Dann stehen noch über 2500 Lehrer auf der Liste, sowie auch Angestellte in verschiedenen Ministerien. Und besondere Proteste hat die Auflösung dieser Gemeindepolizei ausgelöst, die erst vor wenigen Jahren eingeführt worden war. Und einige von diesen Gemeindepolizisten sollen nun möglichst in die reguläre Polizei integriert werden.
Und stehen diese Betroffenen jetzt sofort auf der Straße?
Nein, das ist genau wie in diesem Fall der Gemeindepolizisten. Zunächst werden sie in eine 8-monatige Mobilreserve transferiert. Hinter diesem eigens hierfür eingeführten Begriff verbirgt sich eine 8-monatige Übergangszeit, in der die Staatsdiener 75% ihrer bisherigen Bezüge beziehen werden und in der versucht werden soll, sie an anderer Stelle im Staatsapparat einzusetzen. Und geht das nicht, findet sich da keine Stelle, werden sie dann entlassen.
Dieser Stellenabbau war ja eine Bedingung der Troika, der Geld gebe, bevor weitere Milliardenhilfe nach Griechenland fließt. Ist damit der Weg für das Geld nun frei?
Das war eine der Hauptbedingungen, dass dieses Paket jetzt auch nochmal durchgewunken wird. Das ist nun so, man erwartet jetzt, dass zumindest der Teilbetrag, es ging ja eigentlich um 8,1 Milliarden, daraus sind jetzt 6,8 geworden. Über den Rest will man dann offensichtlich nach den deutschen Wahlen erst wieder verhandeln. Dieser Betrag ist jetzt frei und damit sind auch die Verpflichtungen des griechischen Staates an Schuldendiensten gedeckt.
In den letzten Tagen hatten in Athen tausende Menschen gegen diese Massenentlassung protestiert. Corinna Jessen, was erwarten Sie? Wie geht es nun weiter?
Ich denke, dass jetzt erstmal eine Sommerpause vielleicht eintritt. Das Parlament schließt ja auch über den Sommer. Man muss aber damit rechnen, dass im September es wieder eine ganz heiße Phase geben wird, denn dann sollen ja auch erst alle diese Maßnahmen in Kraft treten. Man wird dann tatsächlich die Auswirkungen zu spüren bekommen. Dann werden auch die Schulen wieder öffnen, sodass zum Beispiel auch die Lehrer dann tatsächlich feststellen müssen, an welchen Stellen sie noch eingesetzt werden oder ob sie eben ihren Job verlieren. Das heißt also, es wird ein heißer Herbst.
Einschätzungen aus Athen von der Journalistin Corinna Jessen. In Kairo hat die Außenbeauftragte der EU, Catherine Ashton, Vertreter der neuen ägyptischen Übergangsregierung getroffen. Mehr dazu nun in den Nachrichten mit Regula Siegfried.
Laut ihrem Sprecher forderte Ashton bei den Gesprächen eine schnelle Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen in Ägypten. Der gestürzte Präsident Morsi müsse freigelassen werden und, so Ashton, es sei wichtig, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die ägyptische Übergangsregierung hat ihre Arbeit gestern aufgenommen. In Kairo gingen erneut tausende Anhänger von Ex-Präsident Morsi auf die Straße. Sie verlangen seine Wiedereinsetzung. Die türkische Polizei hat nach Angaben von Human Rights Watch mit Tränengas und Plastik geschossen, gezielt Demonstranten verletzt. Das teilte die Menschenrechtsorganisation in New York mit. Es seien mindestens 11 Fälle bekannt, in welchen regierungskritische Demonstranten durch solche Geschosse ein Auge verloren hätten. Human Rights Watch fordert die türkischen Behörden auf, dafür zu sorgen, dass solche gezielten Beschüsse in Zukunft unterlassen werden. In Italien hat ein Gericht den früheren Polizeichef Mario Mori freigesprochen. Mori war vorgeworfen worden, er habe 1995 die Festnahme des Mafia-Bosses Bernardo Provenzano verhindert. Der Prozess gegen Mori dauerte über 5 Jahre. Mafia-Boss Provenzano wurde 2006 verhaftet, nachdem ihn die Polizei über 40 Jahre lang gesucht hatte. Der ehemalige südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela wird heute 95 Jahre alt. Mandela liegt seit Anfang Juni mit einer schweren Lungenentzündung in einem Spital der Stadt Pretoria. Aus Anlass seines Geburtstages sind in aller Welt Aktionen geplant zugunsten von Armen, Kindern, Kranken und Alten. Wegen seines Kampfes gegen das rassistische Apartheidsystem saß Mandela während 27 Jahren im Gefängnis. Zum Sport. Roger Federer steht beim Tennisturnier in Hamburg im Achtelfinal. Federer besiegte den Deutschen Daniel Brandt in 3 Sätzen. Sein nächster Gegner ist der Tscheche Jan Hajek. Am Leichtathletik-Meeting in Luzern hat Stabhochspringerin Nicole Büchler ihren Schweizer Rekord um 1 Zentimeter verbessert. Büchler sprang 4,61 Meter.
7:06 Uhr. In Russland gibt derzeit der Prozess gegen den Oppositionspolitiker Alexei Nawalny zu reden. Offiziell ist er wegen Veruntreuung angeklagt. In diesen Minuten beginnt das Gericht mit der Urteilsverkündung. Doch für viele in Russland ist das Verfahren politisch motiviert, denn Nawalny gilt als Kämpfer gegen Korruption. Peter Giesling aus Moskau.
Das Verfahren gegen Nawalny, einen der russischen Oppositionellen, gilt unter vielen Beobachtern als politisch inszeniert und als völlig ungerechtfertigt. Gleich mehrmals waren denn im Vorfeld des laufenden Prozesses die entsprechenden Ermittlungen gegen Nawalny wieder eingestellt worden, wegen eines fehlenden Straftatbestands. Doch Präsident Putins Sonderermittler Bastrychin und mit ihm die ganze Führungsriege im Kreml, sie wollen Nawalny wohl politisch neutralisieren und hinter Gittern sehen. In russischen Oppositionskreisen gilt der Blogger, Anwalt und Korruptionsaufdecker Alexei Nawalny als derzeit wichtigste Führungsfigur, trotz seiner zuweilen nationalistischen Äußerungen. Nawalny war es, der die von Putin geschaffene Partei Einiges Russland als Partei der Gauner und Diebe gebrandmarkt hat und der mit seinen Recherchen hochrangige Mitglieder des russischen Parlaments und Exponenten staatlicher Institutionen der Korruption überführt hat. Erst gestern wieder hat Nawalny im Internet die Verstrickungen aufgezeigt, über die sich der Chef der russischen Staatsbahnen einen enormen Privatbesitz organisiert hat. Von vielen hier in Russland wird der Prozess gegen Nawalny wie eine Ausmachung zwischen David und Goliath wahrgenommen, als ein Prozess vor allem aber auch, an dem sich unter Umständen äußerst deutlich die Willkür der heutigen russischen Justiz nachvollziehen lässt.
An der Jubiläumstour de France steht heute die Königsetappe auf dem Programm. An dieser 100. Ausgabe der Tour müssen die Fahrer gleich 2-mal den legendären Aufstieg zur Alpe d'Huez hinauf. Doch nicht davor fürchten sie sich, sondern vor der Abfahrt dazwischen. Barbara Golpi berichtet.
Sind die Fahrer das erste Mal oben auf der Alpe d'Huez, gibt es nur einen Weg wieder runter ins Tal, via den Col de Sarenne. Und diese Abfahrt bereitet einigen Bauchschmerzen. Es ist eine enge, schlecht geteerte Straße, die sich steil abwärts durch Geröllhalden ähnliches Terrain entlang steiler Schluchten schlängelt.
Das ist nicht wirklich akzeptabel.
Nicht wirklich akzeptierbar, der Kommentar des luxemburgischen Fahrers Andy Schleck. Es sei schlicht lebensgefährlich, mit einem Tour de France-Feld diese Straße runterzufahren, denn habe man im dümmsten Moment vor einer Kurve einen platten Reifen oder komme sonst von der Straße ab, lande man nicht einfach im Gras, sondern stürze hunderte Meter runter.
Si t'as une crevaison avant un virage, si tu rates la route, parce que c'est vraiment seulement 2 mètres et le peloton qui descend à bloc. Tu tombes pas dans les herbes, mais tu tombes et tu descends 50, 150, 300 mètres. Donc avec ça, nous, on était très choqués.
Andy Schleck war schockiert beim Besichtigen dieser Abfahrt. Die Organisatoren versuchten, die gefährlichsten Stellen so gut wie möglich zu sichern. Und der Schweizer Fahrer Steve Morabito vertraut denn auch darauf und setzt zudem auf die Vernunft der Fahrer selber.
Mal sehen, die Tour de France-Organisatoren sind normalerweise gut für die Sicherheit. Es ist schwierig, aber das sind immer die Fahrer, die machen das Rennen hart oder nicht. Wenn wir fahren unten langsam, das ist kein Problem. Wenn wir fahren in Kriegsmodus in die Abfahrt, das wäre sehr schlimm sein wahrscheinlich.
Angriffe und Versuche, Zeit gut zu machen, sind sicher nicht in der Abfahrt angebracht und es ist zu hoffen, dass Steve Morabito recht hat und die Fahrer vernünftig sind. Atemrauben werden heute aber ganz bestimmt nicht nur die beiden Anstiege auf die Alpe d'Huez, sondern auch die Abfahrt dazwischen lässt den Atem stocken.
Der Start in Gap ist um 12.20 Uhr, der erste Anstieg auf die Alpe d'Huez dann gegen 16 Uhr. Und das Rennen ist auf SRF 2 live zu sehen. Heute feiert Nelson Mandela seinen 95. Geburtstag. Doch seit Wochen liegt der ehemalige südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger im Spital. Seine Gesundheit ist stark angeschlagen. Ich fragte die Journalistin Dagmar Wittek in Südafrika, ist Feiern unter diesen Umständen überhaupt möglich?
Es ist wohl wahr, dass hier seit über einem Monat täglich mit Mandelas Ableben gerechnet wird. Dennoch sagen die meisten Südafrikaner, egal ob schwarz oder weiß, es gibt mehr Grund zum Feiern als zum Trauern. Denn Nelson Mandela ist der Nationalheld, die Freiheitsikone Südafrikas. Ohne ihn stünde Südafrika heute nicht, wo es steht. Er hat Südafrika weitgehend friedlich und ohne Bürgerkrieg 1994 in die Demokratie geführt. Er hat dafür gesorgt, dass Schwarz und Weiß friedlich miteinander leben und dass es doch weitgehend auch eine Aussöhnung der Hautfarben und verschiedenen Kulturen in Südafrika gibt.
Was ist denn nun genau geplant an diesem hohen Geburtstag?
Der Tag ist ja ein internationaler Tag, Nelson Mandela Day. Der 18. Juli, Mandelas Geburtstag, wurde zwar von seiner Stiftung als Aktionstag 2009 ins Leben gerufen, die Vereinten Nationen erklärten ihn jedoch zugleich als International Mandela Day. Heißt, von Ex-US-Präsident Bill Clinton bis zum tibetischen Dalai Lama bis nach Südafrika, es gibt weltweit Pläne und Aktionen. Mandela hat 67 Jahre seines Lebens dem Gemeinwohl geopfert und für Freiheit und Gleichheit für alle Menschen gekämpft. Am Mandela-Tag sind alle dazu aufgerufen, weltweit 67 Minuten ihres Lebens für wohltätige Dienste zu spenden. Hier in Südafrika reicht das von Motorradfahrern, die aufs Land fahren und dort in entlegenen, sehr armen Schulen die Wände anstreichen, zu Mandelas Enkeln, die in armen Siedlungen Essen ausgeben und Kuchen teilen, oder von Schulen, die landesweit heute Morgen um 8 alle Happy Birthday Mandela singen werden. Es geht bis hin zu Menschenketten, die Decken und Essenspakete in einer Menschenkette durch die Johannesburger Innenstadt weiterreichen, bis zu einer Obdachlosenunterkunft dann diese Pakete bringen. Es sind Privatpersonen, Unternehmen und Regierungen, große und kleine Aktionen, aber klar ist, es sind Hunderttausende, die heute 67 Minuten ihres Lebens für das Gemeinwohl opfern.
Über Mandelas Gesundheitszustand gab es in den letzten Wochen ja immer wieder sehr widersprüchliche Angaben. Wie geht es ihm denn wirklich?
Weiterhin heißt der offizielle Stand, er ist in einem kritischen Zustand, aber stabil. Es gibt die Hoffnung hier, dass er heute entlassen wird, aber ganz ehrlich gesagt, nach allen Auskünften, die wir von engen Freunden und auch Verwandten bekommen, sind die Chancen dafür doch sehr, sehr gering.
Sagt die Journalistin Dagmar Wittek in Südafrika. Heute Morgen um 7.13 Uhr als nächstes nun mit Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 15.471 Punkten plus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 14.801 Punkten plus 1,3%. Der Dollar wird zu 94,35 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 23,55 bzw. zu einem Dollar 30,98. Das Wetter heute zeitweise sonnig, tagsüber vor allem in den Bergen Gewitter um 26 Grad.
Soweit heute Morgen die Frühinformationen von Radio SRF. Redaktion Lukas Mäder, am Mikrofon Barbara Peter.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.